SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Mit weißen Rosen und der Queen ganz in Schwarz.
We receive the body of our sister Margaret. Amen.
Großbritannien nimmt Abschied von Margaret Thatcher. Und doch, ganz weg ist sie nicht. Was bleibt vom Thatcher-Erbe, fragen wir unseren Korrespondenten Martin Aljot im Tagesgespräch. Dann Schluss mit kriminellen Asylbewerbern, sagt der Nationalrat und will DNA-Profile erstellen, aber von allen. Mit illegalen Einwanderern wollen die USA anders umgehen, sie aufnehmen und legalisieren. Aus China droht die nächste Weltwirtschaftskrise, warnt ein chinesischer Buchprüfer. Wir fragen nach. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
In der Londoner St. Paul's Kathedrale ist die Trauerfeier für die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher im Gang. 2000 Trauergäste nehmen daran teil, darunter Königin Elisabeth. Zuvor war der in eine britische Flagge gehüllte Sarg durch die Stadt gefahren worden. Das offizielle Zeremoniell soll rund 15 Millionen Schweizer Franken kosten. Wegen des Aufwandes gibt es vor allem von linken Politikern Kritik. Sie monieren, dass Thatcher in ihrer 11-jährigen Amtszeit das Land gespalten habe. Der Nationalrat hat in einer Sonderdebatte die Schweizer Sicherheits- und Asylpolitik diskutiert. Verlangt hatte die Debatte die SVP. Sie ist der Meinung, die Sicherheit der Bevölkerung sei mit dem Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum nicht mehr gewährleistet. Es sei deshalb höchste Zeit, dass die Politik Gegensteuer gebe. Schengen habe unter dem Strich mehr Sicherheit gebracht, lautete der Tenor bei den anderen Parteien. Justizministerin Sommaruga sagte, auf die grenzüberschreitende Kriminalität gebe es nur eine Antwort, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und genau das brächten die Abkommen von Schengen und Dublin. Im Kampf gegen die Kriminalität will der Nationalrat für bestimmte Asylbewerber DNA-Tests. Er hat eine entsprechende Motion des Walliser CVP-Nationalrats Christoph Darbele gutgeheißen. Wenn später auch der Ständerat zustimmt, muss der Bundesrat eine Rechtsgrundlage schaffen, damit Asylbewerber vorbeugend einem solchen Test unterzogen werden können. DNA-Tests würden es laut Darbele erlauben, fehlbare Asylbewerber im Falle von Vergehen identifizieren zu können. Der Bundesrat ist gegen den Vorstoß. Er ist der Meinung, präventive DNA-Tests für Asylbewerber seien nicht verhältnismäßig. Der Bundesrat hat sich einmal mehr mit dem Steuerstreit mit den USA beschäftigt. Es ging darum, einen Umgang mit unversteuerten Geldern zu finden, welche US-Bürger in der Vergangenheit auf Konten in der Schweiz angelegt hatten. Wie Bundesratssprecher Simonazzi mitteilt, hat der Bundesrat noch nicht entschieden. Er will das definitive Ergebnis der laufenden Verhandlungen zwischen Diplomaten und auf beiden Seiten abwarten. Die Zukunft aber ist bereits geregelt. Ab 2014 müssen sich Schweizer Banken nach dem US-Gesetz FATCA richten. Dieses zwingt sie, den USA Kontodaten von US-Bürgern offenzulegen. Die Schweiz überweist dem Internationalen Währungsfonds IWF 10 Milliarden Dollar. Der Bundesrat habe das Geld freigegeben, mit dem sich die Schweiz an der Aufstockung der Mittel des Fonds beteilige, teilt das Staatssekretariat für Finanzfragen mit. Aufgestockt wird der IWF für den Fall, dass sich die Schuldenkrise in der Eurozone verschärfen sollte. Insgesamt 39 Staaten beteiligen sich an der Aufstockung um 460 Milliarden Dollar. Das Schweizer Medienunternehmen Ringier hat letztes Jahr knapp 32,5 Millionen Franken Gewinn erzielt. Der Umsatz betrug gut eine Milliarde. Damit habe der Gewinneinbruch des Vorjahres gebremst werden können, teilt Ringier mit. 2011 war der Gewinn von fast 62 auf knapp 23 Millionen eingebrochen. Die Haupteinnahmequelle blieb auch letztes Jahr das Printgeschäft. Ringier gibt unter anderem den Blick und verschiedene Zeitschriften heraus. Die Einnahmen aus dem digitalen Geschäft stiegen erneut an und machen mittlerweile 18% aus. Nordkorea hat Südkoreanern verboten, das Industriegelände Kaesong zu betreten. Die 10-köpfige Delegation aus Südkorea wollte ihre 200 Landsleute, die sich dort aufhalten, mit Lebensmitteln versorgen. Dieses Verbot sei sehr bedauerlich, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums in Seoul. Nordkorea blockiert seit dem 8. April den Zugang zu dem Industriegebiet, das es zusammen mit Südkorea betreibt. Pyongyang hat alle seine 53.000 Arbeiter abgezogen. Der israelische Badeort Eilat im Süden des Landes ist von 2 Raketen beschossen worden. Die Raketen seien vom ägyptischen Teil der Sinai-Halbinsel abgefeuert worden, sagte ein Polizeisprecher. Es habe weder Opfer noch größere Schäden gegeben. Die Raketen hätten in einem freien Feld eingeschlagen. Der zu Ende gehende Winter war lang, kalt und schneereich. Diesen Eindruck belegen die Zahlen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Im schweizerischen Mittelland schneite es an so vielen Tagen wie seit 26 Jahren nicht mehr. Und das führte zu doppelt so großen Schneemengen wie normal. In den Bergen waren die Schneehöhen im Westen und im Norden überdurchschnittlich. Unter dem Schnitt waren sie im Engadin und am alten Südhang.
Margaret Thatcher. Mit ihren Gegnern ging sie nie zimperlich um.
The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy. So yes, the right honourable gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point?
Kein Wunder, erregt sie auch am Tage ihrer Beerdigung die Gemüter in den Straßen Londons, Großbritannien und Thatcher. Dazu dann das Tagesgespräch um 1. Wenn Bundesrätin Somaruga sich zu einer solchen Aussage hinreißen lässt.
Eine absolute Schnapsidee.
Dann geht es um ein brisantes Thema. Einwanderung. Der Ringier Verlag will mehr verdienen und wächst über sein Kerngebiet hinaus, wie Blick und Schweizer Illustrierte. Und wenn Eishockey zum Wirtschaftsfaktor wird, die Reportage aus Langnau. Weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.664 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 21,53 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 39. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute die Sonne, nur zeitweise zieren ein paar Schleier oder Quellwolken den Himmel. Die Temperaturen steigen mit 22 bis 26 Grad auf fast sommerliche Werte. Morgen Donnerstag scheint zunächst noch die Sonne, später ziehen im Norden Wolken auf, lokal fällt Regen. Es ist nochmals warm mit 20 bis 25 Grad. Am Freitag dann kühlt es massiv ab, im Norden werden noch 11 Grad erreicht. Dazu ist die Bewölkung zäh und es fällt immer wieder Regen oder Schnee.
Es ist unbestritten, Margaret Thatcher hat tiefe Spuren hinterlassen in der britischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Umstritten dagegen ist die Bewertung. Sie reicht von Bewunderung bis Abscheu. Und so löst das beinahe Staatsbegräbnis heute in London ganz unterschiedliche Gefühle aus. Afra Galati hat Stimmen eingefangen entlang der Route des Trauerzugs, quer durch die Stadt zur St. Paul's Cathedral.
In der Nähe der St. Paul's Kathedrale sind Straßen gesperrt worden. Ein Helikopter kreist über der Stadt. Überall stehen Polizisten, insgesamt 4.000. Sie tragen schwarze Uniformen, weiße Handschuhe. Tausende Menschen warten an den Abschrankungen auf den Trauerzug. Auch die 58-jährige Wendy Hutton. Sie sei hier, um der ehemaligen britischen Premierministerin die letzte Ehre zu erweisen, sagt sie. Maggie sei eine wunderbare Frau gewesen.
Maggie was a wonderful lady. She was really good. She had the courage to take our.
Sie hatte den Mut, Soldaten auf die Falklandinseln zu schicken, und wir haben den Krieg gewonnen. Das ist meine größte Erinnerung an sie, wie mutig sie war. Der 68-jährige Peter House ist extra aus Cambridge angereist. Er werde seine Mütze ziehen, wenn der Trauerzug vorbeikomme, sagt er. Er erinnere sich gut an die Politikerin und auch an das Gute, das sie getan habe.
I can remember her well through through my life and I'm old enough to remember what she did and the good she did as well.
Sie hat ein gelähmtes Land wieder belebt und auch wenn sie Fehler gemacht hat, war sie überzeugt von dem, was sie gemacht hat. Sie war eine richtige Patriotin.
Conviction in what she did and I believe she was a true patriot.
Doch nicht alle sind heute gekommen, um Thatcher die letzte Ehre zu erweisen. Etwas abseits stehen jene, die die ehemalige Premierministerin nicht gemocht haben. Einer hält ein Banner hoch, auf dem steht: Mehr als 10 Millionen Pfund unseres Geldes für eine Tory-Beerdigung. Auch die 55-jährige Maggie White aus Schottland ärgert, dass so viel Geld dafür ausgegeben wird.
I'm annoyed that the amount of money that's been spent on this funeral. But I'm also here for personal reasons, because living through the Thatcher years.
Ich bin auch aus persönlichen Gründen hier, weil ich die Thatcher-Jahre erlebt habe. Ich bin hier für die Bergleute, für die Stahlarbeiter, die irischen Gefangenen im Hungerstreik und alle anderen, die unter der Tyrannie dieser Frau gelitten haben.
Irish hungerstrikers and everybody else who suffered under this woman's tyranny.
Um zu zeigen, dass nicht alle Thatcher geliebt hätten, trage sie heute rot und kehre zusammen mit Dutzenden anderen Demonstranten dem Trauerzug den Rücken zu. Thatcher den Rücken zukehren, das macht auch die 30-jährige Katie MacDonald. Trotzdem wolle sie anständig protestieren.
So I've read about all the different kinds of protests. Obviously there was people dancing down in Brixton and all over the country.
Ich habe gelesen, wie verschiedene Leute gegen Thatcher demonstriert haben. Einige haben getanzt, als sie von ihrem Tod erfuhren. Das finde ich nicht angemessen. Ich trage schwarz, auch wenn ich protestiere. Auch dass man am Radio Ding Dong die Hexe ist tot gespielt hat, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Dem Trauerzug den Rücken zukehren, ist eine würdigere Art zu protestieren.
Afra Galati. Was bleibt von Margaret Thatcher? Das fragen wir um eins Martin Aliot. Und dieses Tagesgespräch ist dann auch als Podcast zu haben auf srf.ch/rendezvous. Schengen-Dublin-Realität, freie Fahrt für Kriminelle und Asylmissbrauch. Unter diesem Titel hat die SVP eine außerordentliche Session verlangt. Ihr Ziel, die beiden umstrittenen Abkommen von Schengen und Dublin mit der EU zu kündigen. Das Vorhaben blieb chancenlos. Dafür hat sich der Nationalrat dafür ausgesprochen, künftig von allen Asylbewerbern DNA-Profile zu erstellen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Ein Hort der Unsicherheit sei die Schweiz geworden, mahnte SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz vor halbleeren Rängen im Nationalratssaal. Diebstähle und Raubüberfälle hätten seit der Unterschrift unter die Abkommen von Schengen und Dublin massiv zugenommen.
Unser Land wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
Schengen-Dublin sei gescheitert, betonte SVP-Präsident Toni Brunner.
Wir müssen selber wieder für unsere Sicherheit sorgen. Und wenn wir das wollen, dann wäre das Konsequenteste, dieses Abkommen, das nicht hält, was man uns versprochen hat, zu kündigen.
Die Antwort aus dem Nationalratssaal kam postwendend, zum Beispiel von FDP-Vertreter Kurt Fluri.
Eine Kündigung Schengen-Dublin wäre sicherheitspolitischer Unsinn.
Und selbst Justizministerin Simonetta Sommaruga legte für einmal ihre Zurückhaltung ab und sah in der Forderung der SVP
eine absolute Schnapsidee.
Alle gegen die SVP lautete denn auch die Parole. Mit 127 zu 55 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen einen Schlussstrich unter Schengen-Dublin aus. Und auch bei der Frage, wie groß die Kriminalität in der Schweiz denn tatsächlich sei, gingen die Meinungen weit auseinander. Bundesrätin Sommaruga hielt zwar fest, dass mit offenen Grenzen auch Kriminelle in die Schweiz reisen könnten.
Bewegen tun sich eben auch die Kriminellen. Das ist klar.
Doch sei dies auch schon vor Schengen-Dublin der Fall gewesen, meinte der Grüne Balthasar Glättli.
Diese ganze Gerede von der Unsicherheitsexplosion und von der Kriminalitätsexplosion ist schlicht eine statistische Lüge.
Kriminalität verhalte sich wie Wellen, fand Evi Allemann von der SP.
Es nimmt zu und ab und es ist sicher kein Grund, derart scharf gegen Schengen-Dublin zu schießen. Das muss also andere Gründe haben.
Allerdings, betonte Ruth Humbel von der CVP, müsse man die Kriminalität ernst nehmen.
Wenn wir diese Zustände einfach tolerieren, werden wir gegenüber dem Volk unglaubwürdig. Wir gefährden die Abkommen mit der EU, weil die Bevölkerung ihren Unmut an Abstimmungen kundtun wird.
Das Patentrezept gegen Kriminelle war für den grünliberalen Thomas Mayer simpel.
Schlicht und einfach, wir müssen sie erwischen.
Und Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf als oberste Chefin des Grenzwachtkorps wusste auch, wie.
Erwischen können wir sie dann, wenn wir genügend Personalressourcen haben und wenn wir die geeigneten Informatikmittel haben.
Der Nationalrat sprach sich dann auch für eine weitere Aufstockung des Grenzwachtkorps zur besseren Sicherung der Grenze aus. Und Asylbewerber möchte er künftig flächendeckend DNA-Tests unterziehen, damit man mit den DNA-Profilen diejenigen Asylbewerber ermitteln kann, die in der Schweiz ein Delikt begangen haben.
Wir bleiben beim Thema Ausländer, wechseln aber in die Vereinigten Staaten. Dort ist es eines der Riesenprobleme, ein innenpolitisches. In den USA leben Millionen von Ausländern illegal, ohne Papiere, ohne Versicherungen. Dieses Problem soll nun entschärft werden. So haben nun Parlamentarier beider Parteien gestern ein neues Einwanderungsgesetz vorgestellt. Es soll die papierlosen Migranten legalisieren und gleichzeitig erlauben, Arbeitskräfte aus dem Ausland flexibler anzustellen. Wem nützt das etwas? US-Korrespondentin Priscilla Imboden hat Wirtschaftsvertreter besucht, die die Reform unbedingt wollen. Zuerst war sie auf einer Farm in Modesto in Kalifornien.
Ein mexikanischer Arbeiter kam auf eine Farm und präsentierte eine Sozialversicherungskarte, auf der in roten Lettern stand: nicht für Anstellungen. Farmer Paul Wenger sagte ihm: ich brauche so eine ohne die rote Schrift. Einen Tag später erschien er wieder, überreichte das Dokument und Wenger stellte ihn an.
We rely on workers who are willing to work on the farms and ranches. They give us what appears to be legal documentation, but we know that probably 60-70% of the folks have illegal documents.
Wir verlassen uns auf Arbeiter, die uns Dokumente geben, die echt aussehen. Wir fragen nicht nach, aber wir wissen, dass 60-70% der Leute illegal hier sind. Paul Wenger, oder Wenger, wie man hier sagt, graue Haare mit Seitenscheitel, grauer Schnurrbart, ist ein Spross von Auswanderern aus dem Berner Oberland. Auf seinem Hof wachsen Mandel- und Baumnussbäume. Im Herbst ist Erntezeit und die könne er nicht ohne die Mexikaner bestreiten, die oft illegal hier seien, sagt Wenger. Amerikaner wollten diese Arbeit nicht.
To find somebody that's willing just to work for 3 or 4 months, what are they going to do the rest of the year? I mean, they want year-round work.
Sie wollten Festanstellungen. Und die Arbeit auf den Feldern und um die Bäume gelte als unattraktiv.
We don't aspire to have our kids go out in the fields and seasonally pick fresh produce, but yet we want them to have that fresh produce available on their plate.
Wir wollen nicht, dass unsere Kinder als Saisonarbeiter auf den Feldern Gemüse oder Früchte ernten, sagt er. Aber wir wollen diese frischen Lebensmittel auf ihren Tellern.
And if we're going to have fresh fruits and vegetables, it's going to take somebody's hand to pick it.
Dafür braucht es Hände. Und woher sollen sie kommen? Nun hofft er auf die Politiker in Washington, die an einer Einwanderungsreform arbeiten. Dafür setzt sich Paul Wenger auch als Präsident des kalifornischen Bauernverbandes ein. Die Bauern möchten, dass illegale Arbeiter, die seit Jahrzehnten auf den Feldern arbeiten, legalisiert werden und dass sie für die Erntezeit saisonale Angestellte aus dem Ausland anheuern können. Etwa eine Autostunde westlich liegt San Jose. Hier in einem Bürogebäude neben der Autobahn hofft eine ganz andere Wirtschaftslobby auf die Einwanderungsreform.
For Silicon Valley, which is, as everybody knows, kind of the heart of innovation, it is critical.
Silicon Valley sei als Technologiestandort auf Innovation angewiesen, sagt Steve Wright vom Silicon Valley Leadership Group, dem Verband der Computer- und Technologiefirmen. Sie brauchten die besten Köpfe der Welt. Es gäbe nicht genügend Technologiespezialisten in den USA. Die meisten ausländischen Spezialisten stammten aus 3 Ländern: Kanada, Indien und China. Weitere kämen aus Korea und Japan. Die USA lassen jährlich 85.000 Visen für Hochqualifizierte zu. Die Technologiefirmen wollen eine flexiblere Zahl, gemäß ihrem Bedarf. Dafür engagieren sich die Chefs von Facebook und Google persönlich.
People like Zuckerberg and Eric Schmidt, who are really spending a lot of time in Washington, trying to catch the ears of different members of Congress and senators.
Mark Zuckerberg und Eric Schmidt verbringen sehr viel Zeit in Washington, sagt Steve Wright. Sie versuchten, sich bei den Parlamentsmitgliedern dort Gehör zu verschaffen. Doch gewisse Politiker hörten nur gewissen Leuten zu, den Bauern zum Beispiel. Sowohl die Technologiefirmen wie auch die Bauern möchten mehr Menschen aus dem Ausland anstellen. Zusammenarbeiten tun die beiden Lobbys aber nicht. Zu unterschiedlich sind ihre Interessen. Äpfel ablesen ist eben nicht das Gleiche wie für Apple arbeiten.
Es könnte eine Wirtschaftskrise geben, die schlimmer ist als die US-Immobilienkrise, und zwar in China. Davor warnte in der heutigen Ausgabe der Financial Times ein hochrangiger chinesischer Buchprüfer. Demnach sollen verschiedene Städte und Provinzen über beide Ohren verschuldet sein. Wo liegt das Problem in der Budgetpolitik von chinesischen Städten und Provinzen? Das wollte ich von Horst Löchel wissen. Er ist Experte für chinesische Banken und Volkswirtschaftsprofessor in Frankfurt und Shanghai.
Ja, das Grundproblem liegt darin, dass das also sehr intransparent ist. Man weiß im Grunde genommen nicht, wie hoch die Schulden der einzelnen Provinzregierungen sind. Das liegt ein bisschen mit der chinesischen Konstruktion zusammen, dass also diese Provinzregierungen sehr autonom auch von der Zentralregierung operieren und auch nicht verpflichtet sind, ihre Budgets und schon gar nicht ihre Schulden zu veröffentlichen und auch ihre Schulden nicht über den Kapitalmarkt einsammeln, sondern eben bei ihren Banken gewissermaßen einholen die Kredite, sodass wir eigentlich nicht wissen, wie hoch die Gefahr jetzt hier ist.
Jetzt kommt eben die Warnung, die Verschuldung der Provinzen, Gemeinden und Städte soll außer Kontrolle sein. Das heißt, wahrscheinlich ist das noch schwierig zu kontrollieren und dennoch, Ratingagenturen wie Fitch und Moody's haben bereits reagiert. Ist das für Sie ein Zeichen, dass man sich wirklich Sorgen machen muss?
Also ich meine, ich bin ja nun lange mit China unterwegs und habe auch lange in China gelebt und ähnliche Situationen auch im Bankensektor, im Kreditbereich, im Immobilienbereich erlebt. Ich meine nicht, dass man sich grundsätzlich Sorgen machen muss. Es ist in der Tat so, dass also der Nationale Volkskongress, der ja vor kurzem getagt hat und damit die neue chinesische Regierung eingesetzt hat, beschlossen hat, okay, wir nehmen jetzt unabhängige Buchprüfer, die sich das angucken, um einfach zu sehen, um welche Dimension des Problems sich hier handelt. Man muss sehen, dass China dem Grunde nach, jedenfalls die chinesische Regierung, ein reiches Land ist. Die Staatsverschuldung der Zentralregierung liegt bei 30% etwa des Bruttoinlandsprodukts und die Währungsreserven sind enorm hoch, sodass selbst dann, wenn es da finanzielle Turbulenzen geben würde, die von der Zentralregierung rausgekauft werden können, ohne große Probleme.
Das heißt eigentlich eine Art Entwarnung. Wäre es denn vorstellbar, dass die Zentralregierung auf diese Art und Weise versucht, auch diese weitgehende Autonomie der Provinzen ein bisschen einzuschränken?
Naja, zumindest in China gilt ja grundsätzlich das Prinzip, dass die Provinzen praktisch autonom operieren, solange alles gut läuft und so wie es also Schwierigkeiten und Konflikte etc. gibt, geht eben die zentrale Regierung davor und kümmert sich diese Sachen. Da muss man natürlich sehen, dass China ist ja nun ein riesen Kontinent, ja, das ist eine riesen Zivilisation bekanntermaßen mit verschiedenen Nationalitäten und da macht sicherlich Sinn, den Provinzen relativ viel Autonomie eben auch zu geben in ihrem Handeln, weil die eben ganz verschieden ticken. Also aber jetzt ist klar, die gehen jetzt vor, werden dieses Problem beseitigen, aber das wird nicht zu einer grundsätzlichen Politik dahingehend führen, dass die Zentralregierung gewissermaßen diese Provinzen etc. da stärker unter Kontrolle nimmt. Das glaube ich nicht, dass diese Mentalität sich grundsätzlich ändern wird.
Keine Angst vor einer großen Wirtschaftskrise in China, sagt also Horst Löchel, Experte für chinesische Banken und Volkswirtschaftsprofessor in Frankfurt und Shanghai. Blick am Abend, Schweizer Illustrierte. Noch verdient Ringier am meisten Geld mit Zeitungen und Magazinen. Doch wachsen kann der Medienkonzern in diesem Bereich nicht mehr nach Wunsch. Deshalb hat Ringier einen neuen Weg eingeschlagen. Philipp Meyer.
Der Tisch am Eingang zur Medienkonferenz hat sich unter den Papierbergen fast gebogen. Es ist immer noch eine riesige Zahl von Zeitungen und Magazinen in der Schweiz, in Zentral- und Osteuropa und Asien, die zum Ringier-Konzern gehören. Doch in diesem Geschäft sinken die Umsätze, sagt der operative Leiter von Ringier, Michael Voss.
Das ist ja ein weltweiter Trend, dass tendenziell die Printpublikationen an Auflage und Umsätzen verlieren. Da ist Ringier keine Ausnahme gegenüber den allen anderen internationalen Medienunternehmen. Wir müssen natürlich als Management dafür Sorge tragen, dass wir auch langfristig den Erfolg des Unternehmens sichern und deswegen dagegen steuern.
Deshalb hat sich Ringier vor 3 Jahren zum Ziel gemacht, das Unternehmen radikal umzubauen. Rund 1 Milliarde Franken hat man laut Verwaltungsratspräsident Michael Ringier in neue Bereiche investiert. Der Konzern ging zum einen ins Internet. Aber Ringier hat nicht nur seine Publikationen auf die digitalen Kanäle angepasst, und Fernsehen und Radio ausgebaut. Der Konzern hat sich auch in neuen Geschäftsfeldern engagiert. Das Schnäppchenportal Dein Deal wurde gekauft und Ringe stieg mit Jobs.ch, Autoscout und ImmoScout ins Kleinanzeigengeschäft ein. In wenigen Jahren ist dieser Bereich stark gewachsen. 25% trägt er bereits zum Umsatz der Firma bei. Viel Geld hat der Medienkonzern mit diesen Investitionen aber noch nicht verdient, sagt Ringier-CEO Marc Walder.
Woran wir jetzt arbeiten müssen, ist, dass nicht nur der Umsatz wächst, sondern auch der Gewinn dieser Firmen wächst.
Der zweite neue Pfeiler ist das Event-Marketing. Mit Infront und Good News organisiert und vermarktet Ringier große Anlässe und verkauft auch gleich die Tickets dafür. Dazu hat sich der Konzern Vermarktungsrechte für wichtige Veranstaltungen gesichert, wie die Fußball-Super League oder ab 2015 die Tour de Suisse. Dies sei ein Bereich, der sehr gut zu Ringier passe, sagt Marc Walder.
Mit den Publikationen, die immer schon über Stars, über Events, über Sport berichtet haben. Andererseits sind diese Unternehmen weniger abhängig von den klassischen Konjunkturzyklen. Und drittens haben sie ganz andere Ertragsströme generell, sodass es eine sehr gute Ergänzung für uns gibt und auch eine Art Risikoabfederung.
Gegen 10% des Umsatzes erwirtschaftet das Medienhaus bereits mit dem Eventbereich. Es ist allerdings auch ein sehr heikler Bereich. Wenn Ringier die gleichen Anlässe vermarktet und Tickets verkauft, über die dann die eigenen Publikationen auch berichten, ist die redaktionelle Unabhängigkeit in Gefahr. Dies sieht COO Michael Voss allerdings nicht so. Ein strenger interner Ethikkodex verbiete ihm als operativen Leiter, in die Arbeit der Redaktionen einzugreifen. Aber natürlich will Ringier die Synergien nutzen. Dennoch erreicht der Medienkonzern mit seinen Publikationen hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt. Dass dieser Anteil weiter sinken wird, ist absehbar. Deshalb setzt Ringier weiterhin viel Energie in die neuen Standbeine Digital und Event.
Aus und vorbei. Die SCL Tigers sind in die B-Liga abgestiegen. Damit hat das Emmental keinen Eishockey-Club mehr in der obersten Liga. Für die nicht gerade wirtschaftsstarke Region ist das eine schlechte Nachricht. Und für die SCL Tigers auch, haben sie doch eben erst viel Geld ausgegeben für ihr neues Stadion. Aus Langnau, Priska Dellberg.
Im Bistro des Eishockeystadions sitzen ein paar Leute bei einer Tasse Kaffee zusammen. Gesprochen wird nicht viel am Tag danach. Die Frau hinter der Bar sagt, man müsse verstehen, was dieser Verein bedeute, um den Abstieg richtig zu deuten.
Was bietet Langnau sonst? Die brauchen das einfach, dass sie zusammenkommen. Wenn man ein Match ist, das ist für die wie eine grosse Familie.
Der Club gehört für viele hier tatsächlich zur Familie. Die Verkäuferin im Sportgeschäft an der Langnauer Dorfstrasse hat gar Tränen in den Augen.
Ich habe meistens viel mitgemacht im 76. Meine Junioren haben das Hockey gelernt im Emmental bei den Langnauer. Und zu der ganzen Geschichte sage ich nicht mehr, als es tut einfach wahnsinnig weh.
Es tut weh, dass die Euphorie im neuen Stadion so schnell wieder verflogen ist. Erst vor einem halben Jahr konnten die SCL Tigers die neue Ilfis-Halle einweihen. Das Stadion wurde für 33 Millionen Franken total saniert und erweitert. Mit Geldern der Gemeinde Langnau und vor allem mit dem Geld des Emmentaler Unternehmers Peter Jakob. Der Drahtseilfabrikant kam für fast die Hälfte der Kosten auf. Viele hier im Dorf sagen heute, genau diese Sanierung habe zum Abstieg beigetragen. Denn deswegen habe sich alle Aufmerksamkeit auf das Stadion gerichtet und zu wenig auf die Spieler. Der Investor Peter Jakob, der auch Verwaltungsratspräsident der SCL Tigers ist, will das nicht gelten lassen. Und er bereut sein grosses finanzielles Engagement auch heute nicht.
Wir haben das nicht gemacht wegen Air-Saison-Hockey-Spielen. Wir haben das gemacht, weil wir der Eindruck waren, dass die SCL Tigers das Aushängeschild sind, schweizweit. Es geht hier um die Region und es geht um die Menschen, die in dieser Region leben. Und für die lohnt es sich einzusetzen. Und darum mache ich alles noch genau gleich.
Die Leute in der Region werden ihrem Club wohl die Treue halten, auch wenn er nun in die Nationalliga B absteigt. Aber wirtschaftlich wird der Abstieg Konsequenzen haben, meint der Langnauer Gemeindepräsident Bernhard Antener.
Also man darf nicht den Teufel und Zwang malen, aber ich habe immer gesagt, volkswirtschaftlich haben die SCL Tigers eine grosse Bedeutung, auch wenn ich sie Zahlen nicht beweisen kann. Es sind kleine Sachen, die erledigt werden, wo hier und dort Geld verdient wird. Und man muss jetzt wahnsinnig Sorge haben, dass es nicht vergeht.
Einige Sponsoren haben zur Erleichterung des Gemeindepräsidenten bereits signalisiert, dass sie den Club weiterhin unterstützen werden. etwa die Metzgerei Reber, deren Geschäftsleiter Kurt Baumann heute sagt, er werde die Sponsoringverträge neu aushandeln. Denn die Voraussetzungen hätten sich schon sehr verändert.
Man hat nicht mehr die entsprechende Medienpräsenz, sei es im Fernsehen oder in der nationalen Presse. Rein auf partnerschaftlichen Ebene mit Geschäftspartnern werden wir die nationale Liga B auch schauen. Aber es hat natürlich nicht mehr den gleichen Reiz, wie wenn Bern oder Zürich kommt, der natürlich bekannt ist.
Das Emmental hat also gestern einen wirtschaftlichen Trumpf verloren. Fast noch einschneidender am Tag danach scheint aber nicht nur für die Gäste im Stadionbistro, sondern für viele Emmentalerinnen und Emmentaler ist der Abstieg ihres Vereins sehr schmerzhaft.
1 Uhr, wir wechseln nach London. Margaret Thatcher wird zu Grabe getragen, aber sie hat sich in die Gegenwart Großbritanniens tief eingegraben. Das Tagesgespräch dazu gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Der Nationalrat will im Kampf gegen die Kriminalität präventiv und systematisch DNA-Tests für gewisse Kategorien von Asylsuchenden einführen. Stimmt der Ständerat zu, muss der Bundesrat gegen seinen Willen dafür eine Rechtsgrundlage schaffen. Der internationale Währungsfonds IWF bekommt von der Schweiz 10 Milliarden Dollar. Der Bundesrat hat das Geld freigegeben, mit dem sich die Schweiz an der Aufstockung der Mittel des Fonds beteiligt. Das Medienhaus Ringier hat im letzten Jahr knapp 32,5 Millionen Franken Gewinn erzielt. Der Umsatz betrug gut 1 Milliarde. Damit habe der Gewinneinbruch des Vorjahres gebremst werden können, teilt Ringier mit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.